So, wunderbar. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ich auch mal wieder das Thema machen darf. Wir gehen weiter in 1. Samuel und sind inzwischen im 12. Kapitel. Und also eigentlich so wie immer greife ich so ein bisschen die Vorgeschichte auf, um euch mitzunehmen. Wahrscheinlich ist es noch ganz frisch in euren Kopf und so, aber trotzdem, ich gehe auf Nummer sicher. Das heißt, davor ist etwas passiert. Die Ammoniter, das war halt ein anderes Volk, das lebte neben den Israeliten. Die zogen aus und sie belagern eine Stadt. Und die Ammoniter sind ziemlich stark und die Stadt merkt, ey, auf kurz oder lang, wir werden einknicken. Wir müssen aufgeben und wir sind bereit zu kapitulieren. Und so schickt diese Stadt die Nachricht an die Ammoniter und sagt, hey, wir sind bereit, wir ergeben uns. Ihr könnt uns versklaven, also ihr könnt von uns Abgaben verlangen, ihr könnt unsere Schatzkammer plündern, wir sind fertig. Und der König, der Anführer der Ammoniter, dem ist es nicht ganz genug. Eigentlich ist es der Jackpot. Ich meine, was hätte er davon, wenn er die Stadt dann zerstört, wenn da drin dann alles kaputt und verbraucht ist? So kann er die noch richtig ausnutzen, kann da irgendwie Steuern auf die erheben und alles plündern. Aber der sagt, hey, das reicht mir nicht so ganz. Ich will die Israeliten nicht nur ausnehmen, sondern eigentlich würde ich die gerne demütigen. Und er sagt, okay, ich nehme eure Kapitulation an, aber jedem Mann aus der Stadt steche ich ein Auge aus. Nimm einen Dolch und geh durch und stecht es jedem ins Auge rein, nur um euch eins auszuwischen. Und die Stadt sagt, hey, wir schreien nach Hilfe. Und Michi hat das letzte Mal im Thema auch schon gesagt, irgendwie, ich finde es selber auch ein bisschen komisch, kamen die nicht davor da drauf? Oder vielleicht war es davor auch so, dass sie dachten, keiner würde kommen. Die sagen, deine Stadt, dein Problem. Aber jetzt sagen sie, wenn es nur das wäre, dass sie uns irgendwie verknechten und unser Gold mitnehmen, aber hey, die wollen uns alle zu Krüppeln machen. Und so schicken die Boten ins Land und geben diese Botschaft raus und sagen, hey, helft uns bitte. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, das hat Michi das Thema gemacht, auch Saul erfährt davon und es passiert was Besonderes. Der Geist Gottes kommt auf Saul und wir merken, Saul verändert sich voll. Und dann steht auch drin, die Furcht Gottes fiel auf das ganze Volk, so dass sie Saul wie ein Mann nachzogen. Und Saul versammelt zum ersten Mal das ganze Heer Israels und zieht los in diesen Kampf gegen die Ammoniter, um diese Stadt und diese Demütigung sozusagen abzuwenden. Und sie erringen einen krassen Sieg. Sie schlagen die Ammoniter verheerend, die laufen weg mit letzter Kraft irgendwie. Und die Stadt natürlich voller Freude kommen raus, hey, du musst nicht dein ganzes Gold abgeben, du musst kein Sklave sein, du darfst auch deine Augen behalten und so. Das ist voll cool. Und so steht es dann drin, es wird ein riesiger Sieg gefeiert. Ich würde mich auch dann voll freuen. Und jetzt gibt es da ein richtig großes Fest. Wir haben davor schon gesehen, was passiert ist. Das Thema hatte Max gehabt. Samuel als Prophet hatte Saul schon zum König gesalbt. Da gab es so ein Treffen und dann wurde ausgelost und dann fiel das Los auch auf Saul ganz offiziell und damit wurde dem Volk offiziell mitgeteilt, hey, das wird euer König. Und danach ist dann eigentlich gar nichts passiert. Also Saul ist dann nicht in seinen Palast gegangen, weil den gab es halt nicht und der hat dann auch nicht irgendwie seine Diener losgeschickt, weil die gab es auch nicht. Irgendwie. Das war dann so offiziell, Gott hat es gesagt und Samuel hat ihn gesalbt, aber danach sind alle wieder nach Hause gegangen. Und das lesen wir auch, kam auch letztes Mal vor im Thema von Michi. Saul kommt vom Feld. Der hat da keine Diener hingeschickt, die für ihn das Feld bearbeitet haben, weil die gab es ja nicht. Saul ist selber auf dem Feld gewesen, der hat gearbeitet. Also irgendwie, da wurde was gemacht, aber so richtig im Volk angekommen ist es nicht. Aber jetzt, nach diesem Sieg, jetzt ist es offiziell. Jetzt wird Saul wirklich zum König, weil jetzt sagt das Volk, hey, das ist unser König. Davor hatte das Samuel gesagt, Gott hatte das gesagt, aber jetzt kommt er beim Volk an. Und so beginnt seine Herrschaft mit dieser riesigen Feier. Und wir lesen es auch, ein großer Sieg, ein gekrönter König. Und dann steht, alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Ein Riesenfest, ganz klar. Und die freuen sich, ihr König ist da und er ringt gleich eine riesige Schlacht. Er befreit ein Volk, er schlägt die Gegner und sagen, Saul ist unser König. Und jetzt kommen wir in unseren heutigen Text rein, denn da hinein spricht jetzt Samuel. Und Samuel beginnt, und man könnte das Thema eigentlich auch nennen so Samuel die Spaßbremse, aber weil das nicht so wirklich was aussagt, habe ich mich für einen anderen Titel entschieden. Aber die Themenüberschrift würde auch passen, denn in diese freudige Stimmung, jetzt stellst du dir das vor, hey, wie alle feiern, wie alle sich freuen, das ist eine ausgelassene Stimmung, da fängt Samuel an zu reden und er sagt, ihr habt einen König verlangt und jetzt da ist er. Er soll vor euch hergehen, denn ich bin alt geworden. Und Samuel sagt, hey, ich verabschiede mich von meinem Dienst, zumindest von dieser großen Aufgabe, dem Volk voranzugehen. Samuel wird immer noch tätig bleiben, wir werden das auch sehen, aber er sagt, hey, dieses vorne stehen vor dem Volk, dieses Anleiten, das lege ich jetzt ab. Okay, ihr wolltet einen König und da ist er. Und ihm ist wichtig bei diesem Abgang, dass er im Reinen geht. Und so fragt er das Volk, also ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, was im Kapitel steht, wir werden es nicht ganz lesen, ich mache es ausschnittsweise. Er fragt das Volk, ob jemand was gegen ihn hat. Er sagt, hat er einmal unfair gehandelt? Er sagt, habe ich Bestechung angenommen oder sonst was Fehlerhaftes getan? Aber das Volk spricht ihn frei und sie sagen, du hast uns weder Gewalt noch Unrecht angetan. Und jetzt dreht Samuel die Situation um. Und er sagt, habe ich was gegen euch? Und er beginnt, er umreißt so ein bisschen die Geschichte Israels. Er sagt, hey, ihr wurdet versklavt und ihr schriet zu Gott und er führte euch aus Ägypten. Ihr vergaßt ihn und dientet Götzen, da wurden sie erobert, da wurdet ihr erobert und ihr schriet zu Gott und er erhörte euch. Ihr wurdet von Nahasch, dem König der Ammoniter, bedroht, da sprach aber das Volk, nein, ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Da ist nun euer König, den der Herr euch gegeben hat und über euch gesetzt hat. Wenn ihr nun den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und gegen den Herrn nicht widerspenstig seid und wenn ihr und euer König nur dem Herrn nachfolgt, wenn ihr dem Herrn aber nicht gehorcht, so wird seine Hand gegen euch sein. Und jetzt kommt und schaut, welche Sache der Herr vor euch tun wird. Und Samuel betete zum Herrn, dass es regnen soll zur Zeit der Weizenernte. Und jetzt muss klar sein, also das muss man vielleicht erklären, die Weizenernte war halt damals eine bestimmte Zeit und da war der Weizen dann reif, man konnte ihn einholen und zu dieser Zeit hat es in Israel halt nicht geregnet. Nie. Also es ist nicht so wie bei uns, weil morgen weißt du nicht, vielleicht schneit es, vielleicht brauchst du auch deine Badehose. Damals war das nicht so, da hat es dort noch besser funktioniert und wenn der Weizen reif ist, dann darf es nicht regnen. Die Ernte geht kaputt und den allen war klar, es regnet jetzt hier nicht. Aber Samuel betet und er sagt eben, er betet zum Herrn, dass es regnen soll zur Zeit der Weizenernte, damit das Volk erkennt, welch eine große Bosheit sie begangen haben. So beginnt es gewaltig zu gewittern und die Menschen bekommen richtig Angst. Und sie sagen zu Samuel, bitte den Herrn für uns, damit wir nicht sterben müssen, denn zu all unseren Sünden haben wir noch die Bosheit begangen, nach einem König zu verlangen. Und Samuel sagt, fürchtet euch nicht. Denn ihr habt zwar Böses getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient ihm von ganzem Herzen. Denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt eurem König weggerafft. Und damit starten wir ein bisschen unser Thema. Das ist unser Text von heute, das ist die Story, um die es heute geht, um die Begebenheit. Und mein erster Punkt heißt der böse Wunsch nach einem König. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber was ich hasse, ist, wenn was schlecht organisiert ist, wenn es keine Struktur gibt. Manchmal kam das schon vor, dass ich zum Beispiel irgendwo auf eine Baustelle gekommen bin zum Helfen und dann weiß aber keiner, was er eigentlich machen soll und irgendwie fehlt das Material und dann merkst du so, nichts funktioniert, da fehlt was. Und ich sage, hey, ich mag das, wenn ich wohin komme und es hat einfach eine gute Struktur. Ich mag das, wenn es organisiert ist, wenn es Zuständigkeiten gibt, wenn es Verantwortlichkeiten gibt, dann wird das Ganze einfach, das wird schnell, das wird effizient, das funktioniert. So muss man arbeiten, dass irgendwie was vernünftig läuft. Und damit es funktioniert, da muss eben irgendjemand da sein, der diese Verantwortung trägt und der hat dann eben, also dementsprechend ja auch voll viel Macht. Das siehst du in jeder Firma oder eher in jeder gut laufenden Firma, ist dir klar, wer ist für was zuständig? Wer macht was? Da gibt es dann festgelegte Prozesse und Vorgesetzte, die eingesetzt sind. Und ganz oben steht dann der Chef und der gibt die Richtung vor, in die diese Firma geht. Und je besser und klarer das ist, desto besser funktioniert es. Wie bei so einem Schiff. Da steht halt ganz oben ein Kapitän. Wenn jeder irgendwie einen Steuerrad hätte, das würde nicht klappen. Das Schiff würde wahrscheinlich irgendwo hinfahren, keine Ahnung. Aber niemals dann, wo es hin soll, weil jeder irgendwo hinsteuert. Deshalb, ey, das ist doch voll wichtig. Gute Struktur. Wenn wir jetzt nicht nur an so eine Firma denken würden, sondern an ein ganzes Land, dann würden wir sagen, ey, das ist ja noch wichtiger. Stell dir vor, ein Land oder ein Volk ohne Führung. Jeder macht, ja, Deutschland, kommen wir noch drauf? Jeder macht, was er will. Wie soll das gehen? Oder stell dir vor, jetzt vielleicht eher im damals, da hier, wir haben jetzt hier so drei Dörfer. Jetzt stell dir vor, dein Dorf, ihr seid voll engagiert, ihr wollt eine Straße bauen, weil ihr wollt Handel treiben und das Dorf daneben sagt so, ja, nee, damit haben wir nichts zu tun, aber nachher auf eurer Straße rumfahren. Da würde ich sagen, das geht doch nicht. Oder das Volk wird angegriffen. Wir hatten die Situation erst gerade und man sagt ja, und was jetzt? Geht jeder hin, der Lust hat zu kämpfen? Oder haben wir eine Armee und gibt es irgendwo Streitwagen? Wer unterhält die und wie machen wir das? Ist doch alles voll das Chaos, wenn es nicht so ist, oder? Und ich muss sagen, also auch wenn ich mit der Regierung bei uns so und deren Entscheidungen in den letzten Jahren sicherlich nicht immer einverstanden bin, bin ich trotzdem voll dankbar, dass ich sage, hey, zum Glück lebe ich in einem Land, wo es irgendwie eine Regierung gibt, wo es Gesetze gibt, wo für die Einhaltung der Gesetze auch gesorgt wird. Meistens. Das macht es doch irgendwie angenehmer. Und jetzt muss man sagen, das ist doch eine gute Sache. Das ist doch gut, wenn es irgendwo eine zentrale Planung gibt, die bauen dann Straßen, die kassieren die Steuern ein und verwenden die so, dass es passt. Die sorgen dafür, dass wenn Krieg ist, dass eine Armee dasteht. Das ist eine gute Sache. Und Israel war irgendwie eine Ausnahmeerscheinung damals. Also über viele Jahre, jedes Volk drumherum hatte Könige. Ein König, der ist der Kapitän, der gibt die Richtung vor, der sagt, was gemacht wird. Der hat dann seine Berater, seine Beamten. Wir lesen das auch in der Bibel an verschiedenen Stellen. Und man muss sagen, irgendwie, also das System hat sich scheinbar bewährt, weil hat ja jeder. Nur Israel hat es irgendwie nicht. Und jetzt sagt Israel, hey, wir wollen auch einen König. Wir sehen es bei den anderen, wir wünschen uns das auch. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das so gelesen habe, dann dachte ich so, also ist doch nichts dabei, oder? Also die sagen sich ja jetzt nicht von Gott los oder so, die sagen halt einfach, hey, wir wollen einen König. Guck mal, die anderen machen das und so organisatorisch und strukturell würde das jetzt doch einfach Sinn machen, wir wünschen uns das. Dann denkt man so, nichts dabei. Aber du wirst schnell merken, also ich meine, ich habe den Text am Anfang schon so ein bisschen vorgelesen, einige Ausschnitte, dann merken wir ganz schnell, Samuel und vor allem Gott sehen in diesem Wunsch eine große Bosheit. Warum? Warum ist es jetzt so schlimm? Also so schlimm, dass dieser Sturm kommt, dass die Menschen Angst um ihr Leben haben und sie sagen, hey, wir haben Angst, dass wir so was Schlimmes gemacht haben, dass wir jetzt alle sterben müssen. Was ist daran so schlimm? Und das müssen wir verstehen. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Das passt jetzt vielleicht im ersten Augenblick nicht so ganz dazu, aber wir werden schon noch sehen, wie das sich schließt. Wer war eigentlich Samuel? Samuel hatte eigentlich zwei Funktionen. Wir beobachten diesen Samuel schon von Anfang an des Buches. Samuel hat zwei Funktionen. Erstens, der war ein Prophet. Und seine Aufgabe als Prophet ist, er ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wenn Gott dem Volk was sagen wollte, dann hat er es Samuel mitgeteilt. Und der geht dann zum Volk und leitet es weiter. Er war dieser Mittler. Aber als zweites hatte Samuel noch eine Funktion. Und zwar war er auch ein Richter. Ja, also wir lesen das. Das Buch Richter gibt es auch. Ein ganzes Buch in der Bibel. Und als es noch keine Könige gab, da hatten wir verschiedene Richter. Und ich meine, jetzt ist es gar nicht so schwierig herauszufinden, was so ein Richter eigentlich macht. Das ist das Gleiche, was Richter heute auch machen. Ein Richter, der spricht halt Recht. Also Menschen kommen mit einer Streitfrage, irgendwas ist unklar, da streiten sich Parteiungen oder sowas, dann kommen die zu einem Richter und dieser Richter, der hört sich das an und dann dann spricht er halt recht darüber. Und jetzt passiert was Besonderes, nämlich in diesem Geschichtsverlauf von Israel dankt jetzt in diesem Kapitel der letzte Richter ab. Samuel sagt, hey, ich gebe mein Amt ab, ich bin alt geworden. Und zum ersten Mal folgt kein weiterer Richter, sondern es folgt ein König. Der Richter geht und es kommt ein König. Und wenn du dich jetzt ist echt schwierig, wenn du dich jetzt voll anstrengst und zurückdenkst an die Klasse 7, also bei mir auf jeden Fall ist es Klasse 7, an Gemeinschaftskunde, dann gibt es dort was, das nennt sich die Gewaltenteilung. Ja, wer von euch, also es gibt da so Gewalten und dann machen wir so eine Gewaltenteilung daraus. Ja, jetzt kommt es aber an, wer kennt die drei Begriffe? Darf ich gerne rausrufen? Exekutive, Judikative und die Legislative. Ey, stark, dass du das noch, ja, stark. Die drei gibt es bei uns. Und das hättest du jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass Gemeinschaftskunde dir tatsächlich mal hilft, hier so einen Bibeltext zu verstehen. Also, ja, da muss man gut aufpassen. Es gibt die vollkommene Macht über ein Volk. Also wenn einer alle Gewalt hat, dann hat er sozusagen das Gewaltmonopol. Ja, das gibt es dann in einer Monarchie, also jetzt auch Gemeinschaftskunde, in einer Monarchie oder in einer Diktatur. Und ich meine, wir hatten das auch schon mal, brauchst gar nicht so lange zurückdenken. Dann hatte Hitler das tatsächlich bei uns im Land auch geschafft, ein Gewaltmonopol zu schaffen. Der hat es geschafft, alle drei Instanzen eigentlich an sich, an eine Person zu reißen. Und da muss jetzt auch kein Brain in Geschichte gewesen sein, das lief richtig doof. Okay, das lief richtig dumm. Und deshalb wurde danach gesagt in Deutschland, hey, wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass nochmal ein Mensch so viel Macht über ein Volk bekommt, dass ein ganzes Volk in den Abgrund stürzen kann. Und sie haben gesagt, hey, wir wollen diese Macht aufteilen. Und zwar auf diese drei unterschiedlichen Gewalten. Jetzt nochmal die Frage, kannst du auch sagen, was die Gewalten sind? Also, das ist ja jetzt so ein Fachbegriff. Was? Philipp, was ist es? Weiß keiner. Jetzt komm. Was? Staat. Ja, es ist alles im Staat verortet. Jetzt müssen wir doch ein bisschen Gemeinschaftskunde machen. Wir haben die Exekutive. Das ist die Ausführende. Alter, Michi, du alter Streber. Das ist die Ausführende. Dann haben wir die Legislative, die kommt eigentlich noch davor. Was macht die Legislative? Die Gesetzgebende, yes. Die Gesetzgebende, die Gesetzausführende und dann gibt es noch die Judikative. Das steckt schon so fast, das kann man sich herleiten. Was ist die Judikative? Komm schon, das ist ja schlimmer wie in Klasse 7, ey. Luki. Was? Ja, die richtende Gewalt, die rechtsprechende Gewalt, genau. Also, diese drei Gewalten haben wir und wenn Samuel ein Richter war, dann war er dementsprechend in der? Ja, stark, ey. Gut, mündliche Note. Ich merke, ich trage es ein. Also, in der Judikative war der tätig. Das bedeutet, es gab einen Streitfall. Die Leute kamen zu dem Richter, zu Samuel. Der hört sich den Fall an, was in diesem Volk gerade läuft. Ja, und dann? Dann braucht Samuel die anderen zwei Gewalten. Weil der Richter darf und kann auch heute per Definition, per dieser Teilung, er kann keine Gesetze selber machen. Er kann auch nicht selber ein Strafmaß festlegen. Der Richter spricht nur Recht, aber er braucht die anderen zwei Gewalten, damit er handeln kann. Und das ist dieser entscheidende Unterschied. Er braucht es. Und wo waren diese zwei Gewalten? Weil wir haben nur Richter im Volk. Es fehlt die Exekutive und es fehlt die Legislative. Wer macht die Gesetze? Wer legt ein Strafmaß fest? Und diese zwei Gewalten, die war Gott. Diese zwei Gewalten war Gott. Du kannst in Mose reinschauen, das hatten die damals, da stehen die Gesetze drin. Gott hat sie gemacht. Und dort steht auch drin, was passiert, wenn hier und da jemand das macht oder das macht. Und das heißt, Gott war die ganze andere Gewalt. Und Samuel als Richter, als diese Judikative im Volk, als diese eine große Macht, der musste sich voll und ganz an diese zwei anpassen. Und jetzt will das Volk aber, dass der Richter geht und der König kommt. Und ein König, um etwas in Gemeinschaftskunde zu bleiben, weil das gerade so gut läuft, der errichtet eine Monarchie, der errichtet eine Ein-Personen-Herrschaft. Der macht das Machtmonopol. Der König, der ist alles. Der vereint alle drei Gewalten in sich, in einer Person. Er macht Gesetze, das lesen wir in der Bibel. Irgendein König macht ein Gesetz, dann nimmt er seinen Siegelring und drückt es rein. Er ist die Exekutive. Er schickt seine Boten und seine Soldaten, die verkünden das im Volk und die sorgen dafür, dass es umgesetzt wird. Er ist die Exekutive und er ist die Judikative. Das lesen wir auch in der Bibel. Menschen kommen mit Streitfragen vor den König. Nicht mehr vor den Richter, sondern sie kommen vor den König. Und wir lesen es zum Beispiel später bei Salomo. Er hört sich Streitfälle an und er entscheidet dann, wer hat Recht, wer hat nicht Recht. Er darf alles machen. Die ganze Macht ist jetzt in der Hand von einer einzigen Person. Der Richter geht und der König kommt. Und damit kommen wir eigentlich zu diesem dritten Punkt, die Macht des Königs. Wenn wir uns wieder zum Beispiel ein Beispiel aus der Tierwelt anschauen, weil ich das mag, dann denken wir jetzt mal an so eine Elefantenherde. Elefanten, die wohnen in Herden zusammen. Also dann gibt es noch so ein paar so Bullen, die dürfen nicht in der Herde sein, weil ich weiß nicht, die sind zu aggro oder so. Die rennen dann eher so um die Herde rum. Das ist auch ganz nett für die, aber die sind eigentlich alle relativ kompakt in so Familienclans. Und in jedem Clan gibt es einen Anführerelefanten. Und das ist immer eine Frau dort. Das ist immer die älteste Frau und die klügste Elefantendame, die ist Chef. Und so Elefanten, die haben gar nicht immer so ein chilliges Leben, sondern denn ihre Umwelt, die verändert sich auch. Da gibt es halt Regenzeiten und der Regen, der zieht durchs Land. Und so kann es sein, die Elefanten sitzen da und merken irgendwann, ey, uns geht das Wasser aus und uns geht das Trinken aus. Und dann schauen alle auf diese Elefantenanführerin. Und diese eine ist halt deshalb die klügste und die älteste, weil sie sagt, die kennt die besten Weideplätze, die kennt alle Wasserlöcher und die muss jetzt entscheiden, wohin diese Gruppe geht. Und wenn dieser Anführer-Elefant, eine gute Entscheidung trifft, dann ist voll gut, weil dann wandern die und dann schaffen sie es und sind nach ein paar Tagen da, wo sie Weide haben und wo sie Wasser haben und wo sie in Sicherheit sind. Aber wenn dieser Elefant eine falsche Entscheidung trifft, dann kann es sein, sie finden sich in ein paar Tagen irgendwo in der Wüste und verrecken. Und das ist jetzt so, dass die Elefanten ja aufgeteilt sind auf Familienclans. Die rennen immer in so Gruppen rum. Jetzt stellen wir uns vor, die würden sich zusammentun und sagen so, wir sind jetzt ein riesiger Elefantenclan. Und wir machen jetzt einen, wo wir denken, das ist der Beste, den machen wir zum Chef. Jetzt musst du dir vorstellen, dass wenn dieser eine Chef eine falsche Entscheidung trifft, alle Elefanten irgendwann elend in der Wüste stehen und verrecken. Weil alle diesem einen Elefanten nachlaufen. Und ich glaube, du verstehst das Bild, auf welches ich gerade raus will. Der König ist zum ersten Mal der alleinige Anführer des Volkes. Jemand, der selber Gesetze erstellt, jemand, der selber Regeln macht, der die wichtigsten Entscheidungen für das ganze Volk trifft, trifft zum ersten Mal einen Mensch. Und wenn du schon mal das Buch der Könige gelesen hast, das folgt dann auf die Richter kurz danach, weil da kam der Switch. Wenn du es gelesen hast, dann wird dir eine traurige Wahrheit auffallen, nämlich ein Satz, der sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Die Leute, die das BKO machen, die werden ihn immer wieder lesen. Denn dann kommt dieser Satz, er, kommt der Name des Königs, tat, was nicht recht war in den Augen Gottes und verführte das Volk zum Bösen. Und nur um zwei Beispiele zu nennen, da steht zum Beispiel in 1. Könige 16, da steht, und Omri tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren, denn er wandelte in allen Wegen Jerobeams, durch die er Israel sündig machte. Und in 2. Könige 17, denn Israel hatte sich vom Haus Davids losgerissen und sie machten Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König. Und Jerobeam trieb Israel ab vom Herrn und er verführte sie zu großer Sünde. Und wenn du dir das Buch der Könige durchliest, dann merkst du, dass diese Person das Volk zu einem Großteil beeinflusst. Er gibt die Richtung vor, in das das Volk denkt und handelt. All das bestimmt dieser König. Wenn er ein Götzendiener war, wenn er ein Hurer war, wenn er ein Säufer war, dann dauert es nicht lang, bis das ganze Volk in diese Richtung trudelt. Klar, der König stellt Götzenaltäre auf, der weicht die Gesetze auf, die Mose gemacht hat, der veranstaltet Feste. Danach richtet sich das Volk. Was vom König kommt, das zieht sich durch bis ganz nach unten. In der Person des Königs liegt eine riesige Gefahr. Und auch wir heute wissen das, dass wir sagen, hey, es ist nicht gut, dass man irgendwie einen Monarchen oder einen Diktator hat. Niemand möchte das, denn so viel Macht sollte in keiner Hand eines Menschen liegen, über ein ganzes Volk so krass herrschen zu dürfen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der ist dann auch wichtig, weil voll gut ist es ja, dass wir keinen König haben. Und das ist das Gute, wenn wir so ein altes Buch lesen und jetzt sehen so, ey, was haben die Israeliten so Schreckliches gemacht? Die wollen einen König haben. Sehen die nicht, wie gefährlich das ist? Voll gut, wir können das für uns zum Glück abhaken, weil wir haben das Thema schon hinter uns. Wir haben Gewaltenteilung und das Ganze ist bei uns voll sauber geregelt. Aufpassen würde ich halt, wenn ich Engländer wäre. Die haben einen König. Ja, für die ist das Thema vielleicht. Vielleicht hört sich das ein oder andere von denen mal an. Aber ich glaube, uns betrifft es nicht mehr. Deshalb können wir ein bisschen auf die Israeliten schauen und sagen, ja, das war jetzt schon dumm von euch. Ich glaube, und ich denke, das glaubt ihr alle, die Bibel ist Gottes Wort und ich glaube, das ist immer aktuell. Und ich glaube kaum, dass Gott ein Kapitel da reinpacken würde, das ein paar Jahre, nachdem es geschrieben wird, für heutzutage den Großteil der Menschheit ja nicht mehr relevant ist, weil wir haben nicht mehr so krass viele Könige und dann könnten wir das für uns abstempeln und sagen, ja, da waren die halt damals doof. Wir wissen es heute ja besser. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt eine viel tiefere Bedeutung. Ich mache das in, jetzt bleibe ich auch wieder, ich habe es diesmal irgendwie mit Gemeinschaftskunde. Ich mache das in Gemeinschaftskunde mit meinen Schülern so, dass ich sage, hey, ihr müsst in euer Heft so Quadrate reinmalen. Und zwar mit der Aufgabe, dass ich sage, wir alle denken, und ich unterstelle das jetzt mal auch euch allen und mir auch vielleicht, wir denken manchmal so, ich bin voll das Genie. Also ihr denkt es von euch, nicht von mir. Ich denke das von mir. Denkst du so, ich bin voll das Genie. Manchmal. So, klar, ich habe zu allem eine Meinung, ich weiß Bescheid, ich glaube, ich habe einen klaren Plan. So Sachen wie so Fake News oder so, das, da fallen vielleicht andere drauf rein, aber bei mir ist alles easy. Ich kriege das hin. Du weißt Bescheid, welcher Beruf oder welche Schule solltest du machen, welche Klamotten sehen heutzutage gut aus, welche Wörter verwendet man, so Brudi oder was weiß ich, was jetzt gerade wieder so im Trend ist. Du weißt Bescheid, Mann, du bist in, du hast es drauf. Du weißt, was man tut, du weißt, was man lässt, du weißt, welchen Verein man gut zu finden hat und welcher doof sein muss. Zu all dem hast du eine klare Meinung. Ja? Und jetzt ist die Frage halt, woher kommt denn jetzt deine Meinung? Warum bist du dir so sicher, dass das passt? Warum bist du in all diesen Fragen, oder zumindest in den meisten Fragen, hast du eine sichere Meinung? Und eben, weil wir denken so, ja, ich bin Genie, ich habe das drauf. Dann will ich dir jetzt was sagen, und das ist vielleicht für manche eine Überraschung. Dein Gehirn ist in deinem Kopf drin, okay? Das schwebt nicht irgendwo im Weltall, in so einem Vakuum, losgelöst von allem auf der Welt und nur durch ein reines Nachdenken, da hat sich jetzt deine Meinung gebildet und deshalb ist sie jetzt ganz frei von allem. Also, wenn wir jetzt ehrlich sind, so funktioniert das halt nicht. Du wirst beeinflusst von allem um dich rum. Jeder Mensch um dich rum, deine Umstände, deine Erfahrungen, all das beeinflusst dich in deinem Denken, in deinem Handeln und all das beeinflusst am Ende deine Meinung. Und jetzt ist die Aufgabe sozusagen für die Schüler, das musst du jetzt nicht sagen, nicht machen, dass sag, hey, jetzt mal wie so kleine Bausteine, die aufeinander aufbauen und schreib mal alles rein, was du denkst, das beeinflusst dich. Okay? Dann sieht es vielleicht so aus, wenn die Schüler das ordentlich machen. Zum Beispiel könnte das so aussehen. Und dann sage ich, die nächste Aufgabe ist, unsere Steine, das ist jetzt nicht so ganz realistisch. Ich sage, jetzt sei mal ganz ehrlich, du jetzt auch, du darfst auch ehrlich sein, sagen, die Steine sind unterschiedlich groß. Die sind ganz unterschiedlich groß. Wie könnten die vielleicht aussehen, wenn du sagst, wenn ich einer Sache richtig viel Gewicht gebe, dann ist ein großer Stein und wenn was nur so ein bisschen, dann ist ein kleiner Stein. Dann sieht es vielleicht am Ende so aus. Wenn die Schüler ehrlich sind, dann sieht es so aus. Und das ist auch ganz einfach rauszufinden. Du kannst sagen, womit verbringe ich die meiste Zeit? Wie viel Zeit verbringe ich mit was? Dann wird der Stein wahrscheinlich größer sein. all das, womit ich mich beschäftige, wobei ich glaube, Bücher, da war ich wahrscheinlich ein bisschen optimistisch, das wird sicherlich kleiner sein, aber sonst hätte das Wort nicht reingepasst. Stell es dir kleiner vor, ich wollte es eigentlich in dieses kleine Dingsbums da rein. Egal. Also auf jeden Fall kann das jetzt aber vorkommen, dass bei diesen Dingen, die deine Meinung beeinflussen, wenn wir ehrlich sind, ist es so, dass zwei Quadrate sich gegenüberstehen. Dass die unterschiedlicher Ansicht sind. Zum Beispiel könnten deine Eltern sagen, meine Eltern könnten sagen so, ey, das Hemd sieht voll cool aus. Das war schon damals zur Jugendzeit deines Vaters in. Und deine Freunde könnten sagen so, Alter, wie sieht das aus? Dann stehen sich auf einmal zwei dieser Quadrate gegenüber und ich vermute, dass das Hemd dann daheim bleibt bei deinen Eltern. Aber das ist jetzt vielleicht irgendwie was Banales. Es kann ja auch um viel gewichtigere Sachen gehen. Es kann um was viel Wichtigeres gehen. Als ich in der Jugend war, da haben fast alle so eine Serie angeschaut, die hieß How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, wer das von ihr kennt oder wer das mal geschaut hat, aber als ich so alt war wie ihr halt, da haben das alle geschaut. Und dann irgendwann mal hat einer aus meiner Jugendgruppe, mit denen ich so ein bisschen zusammen war und so, dann hat er gesagt so, ey, weißt du, was voll cool ist in der Serie? Da sitzen die immer abends, also eins dieser klassischen Settings ist, die sitzen immer abends in so einer Bar und trinken was zusammen und die schwätzen halt und so. Und dann hat er gesagt, ey, das wäre voll cool, wenn wir auch so eine Bar hätten, wo wir uns immer einfach reinsetzen können und so, das ist voll cool. Und dann dachte ich so, ja, Mann, das wäre voll geil, wenn wir auch so eine Bar hätten. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte so, also sicher, so jeden Abend sitzen die in so einer Bar und löten sich halt so ein paar Kolben rein und schwätzen über irgendwelche völlig schwachsinnigen Dinge, glotzen irgendwelchen Frauen nach und versuchen, die aufzureißen. Darum geht's doch eigentlich nur. Und ist das echt so cool? Unsere Meinung war geprägt von der Serie, weil wir voll viel Zeit darin verbracht haben, weil es alle angeschaut haben, weil wir darüber geredet hatten und am Ende dachten so, hey, das ist cool. Wir haben keinen König mehr und ich glaube, das ist auch was Gutes. Ich glaube, es ist nicht gut und wir haben es ja auch erlebt in der Geschichte immer wieder. Es ist nicht gut, wenn eine Person so viel Macht hat. Aber das heißt nicht, dass du keinem Einfluss ausgesetzt bist. Weil ich will dir eine Wahrheit sagen. Jeder versucht, auf dich einzuwirken. Deine Eltern probieren das. Deine Freunde probieren das. Die Politiker sagten einmal, einer der Grünen sagte mal, wir wollen die Herrschaft über alle Kinder betten. Er sagt, wir wollen dich schon von Kindheit an prägen. Wir wollen dich beeinflussen. Deine Lehrer wollen das. Ich will das auch. Sonst wäre ich nicht hier vorne, wenn ich dich nicht prägen wollte. Ich will das, weil ich denke, das, was ich dir weitergebe, ist es wert. Ich glaube, das ist das Beste für dich, sonst wäre ich nicht hier vorne. Ich will dich beeinflussen und alle um dich herum wollen es. Wir reden viel von Toleranz und Akzeptanz, aber ehrlich gesagt, niemand will es. Es gibt keine neutrale Beziehung. Es gibt auch keine neutrale Beziehung. Es gibt keine neutrale Pädagogik. In der Schule wird es, oder eher gesagt an der Hochschule wird es oft so vermittelt, wir sind neutral und so. Es gibt kein Neutral. Es gibt kein Neutral, es gibt keine neutrale Erziehung. Wer das erzählt, das ist Schwachsinn. Wir prägen immer. Wir prägen und wir werden geprägt. Es gibt keine Freundschaft, in der du sein kannst, ohne dass entweder der andere dich prägt oder du den anderen oder beides. Du kannst nicht sagen, ich bin auf YouTube, aber das beeinflusst mich nicht wirklich. Also ich schaue halt da so ein paar Videos und so oder ich scroll durch TikTok, aber mit mir macht es nichts. Ich sage, du bist echt naiv. Das ist so naiv, dass ich glaube, das kannst du selber nicht glauben. Denn eine Sache ist klar, wenn wir uns etwas aussetzen, egal was es ist, je mehr Zeit wir darin verbringen, desto mehr beeinflusst uns das. Zum Beispiel die Sonne. Wenn du rausgehst, je länger du draußen bist in der Sonne, desto mehr wirst du dich verändern. Vielleicht braun oder worst case rot. Vielleicht kriegst du irgendwann auch Kopfweh oder dir wird schwindelig. Aber meistens merkst du es nicht. Aber je mehr Zeit wir uns irgendeiner Sache, und egal was es ist, je mehr Zeit wir uns einer Sache aussetzen, desto mehr beeinflusst es uns und desto mehr verändert es uns. Wenn du in den Sport gehst, Je mehr Zeit du dort verbringst, desto mehr veränderst du dich. Dein Körper wird sich verändern, dein Denken wird sich verändern, dein Internetverlauf wird sich ändern, es wird sich anpassen an deinen Sport. Alles, womit du Zeit verbringst, beeinflusst dich. Aber der Vorteil heutzutage ist, du kannst dir zumindest teilweise aussuchen, wer dich beeinflusst. Die Israeliten wollten einen König, einen einzigen. Und den bekamen sie. Der hat den größten Einfluss ausgeübt. Der ist der Richtungsweiser. Dem kann man sich nur schwer entziehen. Aber dein Vorteil ist, du kannst es dir teilweise aussuchen, wer dich prägen darf und wer nicht. Wir haben es schon in 1. Samuel gesehen. Da stand in Kapitel 8, das hatten wir schon vor einigen Wochen. Gott sagt zu Samuel, das Volk hat nicht dich verworfen, sondern mich, dass ich nicht mehr König sein soll über sie. Und das bedeutet, Gott sagt, hey, das Volk stellt jemanden über mich. Und das führt zu einem Abfall ins Dunkel. Eine Sache muss eigentlich der Grundstein sein. Und an dem muss ich alles messen. Das muss der größte Stein in deinem Leben sein. Der muss so groß sein, dass nichts anderes dagegen ankommt, dass alles, was dem entgegensteht, daran zerschmettern muss. Welcher Baustein in deinem Leben ist der größte? Wenn du es ganz ehrlich bist. Wo gibt es Dinge, die sich vielleicht gegenüberstehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es bei dir zum Beispiel, keine Ahnung, Klamotten. Ich weiß nicht, ich war dieses Jahr im Urlaub und ich denke mir so, Alter, wieso laufen die Frauen dort so rum? Was ist das für ein Trend der Mode, dass du denkst, also sind wir irgendwo auf dem Straßenstrich gelandet oder ist es hier noch ein Badestrand? Warum machen die das? Ich glaube, Instagram, Freunde, akzeptiert werden wollen, das ist am meisten wert und deshalb ist man bereit, sich billig zu verkaufen und sich hinzugeben. Wenn du weißt, dass irgendwie der Modetrend doch dem widerspricht und Gott sagt, hey, das sollst du nicht machen. Du sollst dich keusch anziehen, du sollst vernünftig. Es geht ja nicht darum, dass du mit einem Sack rumläufst, den du dir überziehst, sondern einfach, hey, du sollst für die anderen nicht eine Versuchung werden. Aber wenn es gegen Insta steht oder gegen die Meinung deiner Freunde, weil die machen das alle, welcher Stein gewinnt dann? Wenn es um Serien geht, um das Anschauen, dann frage ich dich, wer gewinnt da? Aber gefühlt alles, was auf Netflix rauskommt, hat irgendwie den Fokus, LGBTQ zu pushen, sexuelle Freiheit auszuleben, sexuelle Unzucht in ein gutes Licht zu stellen. Schaust du es trotzdem an oder nicht? Gottes Wort sagt dir klar, wie es dazu steht. Schaust du es trotzdem an? Dann kann ich dir sagen, deine Steine sehen nicht so aus, sondern da steht Social Media unten. Und Gottes Wort zerspringt da dran. Wenn du doch genau weißt, dass Gott es nicht will, wieso schaust du es an? Wie sieht es mit deiner Zeit aus? Wofür verwendest du die? Machst du das, was deine Freunde machen, das, was chillig ist? Ist vielleicht der Verein für dich das Größte da oben? Wie sieht es mit deinem Geld aus? Worin investierst du es? Hast du jetzt vielleicht schon ein paar ETFs? Irgendwie auf dem regelmäßig den Aktienstand, DAX und so, setz dich auf Porsche, sieht gerade schlecht aus und so, das hast du alles im Blick. Oh, sorry Thomas, ja, jetzt ist aus dem DAX gefallen, aber wo ist dein Geld? Ist es da drin oder nicht? Wer beeinflusst es? Ist die höchste Rendite, sagt die höchste Rendite das aus, wo dein Erspartes reingeht oder sagt Gottes Wort, wo dein Erspartes reingeht? Und wie sieht es aus mit den Zielen deines Lebens? Wo willst du eigentlich mal hin? Ich meine, du bist jetzt jung, du legst jetzt die Weichen, du kannst jetzt bestimmen, wo will ich später sein? Was ist dein Ziel? Was ist für dich erstrebenswert? Ein fettes Haus? Ein geiles Auto? Immer einen schönen Urlaub? So sieht man das, glaube ich, auf Social Media, da gehört sich das so. Da will man hin, das ist doch mein Ziel, oder? Oder sagt Gottes Wort, was erstrebenswert ist? Weil wenn die Bibel die Helden aufzählt, dann muss ich sagen, hey, sorry, die hatten keine fetten Häuser. Die haben ihren Fokus auch nicht aufs Auto gelegt und auch nicht auf ihre Karriere. Meistens waren die echt arm dran, wenn wir das so ganz menschlich anschauen. Was ist erstrebenswert? Was beeinflusst dein Denken? Auch hier, keine Ahnung. Deine Freunde, die Serien, Social Media, Geld. oder es ist Gottes Wort. Ich will dir ehrlich sagen, hey, hinterfrag einmal, was ist der größte Stein in deinem Leben? Und wenn diese Steine gegeneinander prallen, wer gewinnt? Wer gewinnt, wenn es um die wichtigen Entscheidungen deines Lebens geht? Wie eben diese Fragen, wo geht mein Geld hin? Wo geht meine Zeit hin? Mit wem treffe ich mich? Wer darf mich beeinflussen? Und wo will ich eigentlich irgendwann mal in meinem Leben stehen? Die Bibel sagt uns das und mit diesem Vers will ich abschließen. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Genauso wie Modetrends, Weltanschauungen, irgendwelche Serien, all das vergeht. Ja, sogar deine Wünsche. Sogar du wirst vergehen. Aber dann steht, aber dein Wort, Gott, bleibt bestehen. Es gibt nur eine einzige Sache, wo du sagst, wenn du darauf setzt, selbst wenn Himmel und Erde verbrennen werden, die eine Sache, der eine Stein, der wird stehen bleiben. Und wer darauf gebaut hat, der hat gut gebaut. Und du stehst am Anfang, du triffst so viele Entscheidungen. Du legst jetzt die Weichen deines Lebens und ich wünsche mir, hey, dass das der größte Stein in deinem Leben ist. Ich wünsche mir das und ich will ehrlich sein, dafür bete ich jeden Tag, dass hier vor mir irgendwann mal eine Generation ist, die gottesfürchtig lebt. Ich wünsche mir, dass ich in einigen Jahren euch sehe, wie ihr in der Gemeinde aktiv dabei seid, wie ich höre, wie ihr irgendwo ein Zeugnis seid, wie ihr euer Leben gut investiert habt. Ich wünsche mir das für jeden Einzelnen hier. Und deshalb sage ich dir, hey, prüf die Steine in deinem Leben und bau auf ein festes Fundament. Es ist Gottes Wort. Wir wollen in den Tischgruppen beten und danach singen wir noch Lieder zusammen.